ARD. Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Generationen sind mit dieser Melodie vom DDR-Fernsehfunk aufgewachsen. Erst selbst als Kind, später schaute man mit den eigenen Kindern und Enkeln, zum Beispiel Hundstruppi und Thaddäus Punkt.
Ach, guten Abend, meine kleinen Freunde, da bin ich wieder. Ich zeichne gerade ein seltsames Tier und die Zeichnung muss fertig sein, bevor Struppi kommt. Na, Struppi wird ja staunen.
Warum soll ich staunen?
Na, sieh dir das mal an hier, was ist denn das?
Eine Eidechse?
Sieht fast aus wie eine Eidechse, aber das Tier ist viel größer.
Und wie heißt das Tier?
Es heißt Saurus oder Saurier.
Saurier?
Ja, es gab viele davon. Aber diese Tiere lebten vor vielen, vielen Millionen von Jahren, noch lange bevor der Mensch auf der Erde war. Heute findet man noch Reste von ihnen in der Erde. Ja, man findet Knochen. Und wenn man die zusammensetzt, kann man sich genau vorstellen, wie diese Tiere ausgesehen haben. Wir machen jetzt blitzschnell einen Ausflug mit meinem Zauberbleistift in den Park von Klein Welker.
Klein Welker?
Ja, das liegt bei Bautzen. Also, kommt alle mit.
So war es immer wieder zu hören im Sandmännchen-Abendgruß des DDR-Fernsehens. Auf dem Bildschirm tauchte Handpuppe Struppi auf. Der Hund wurde gesprochen und gespielt von Heinz Fülfe, den die Kinder als den Schnellzeichner Thaddäus Punkt erleben konnten. Und der nahm die Kleinen mit an ganz verschiedene Orte in der DDR.
Und schon sind wir im Park von Klein Welker.
Oh, da staune ich aber.
Ja, ein Bildhauer gestaltete in diesem Park bisher 25 lebensgroße, naturgetreue Saurier nach.
Oh, sind die groß?
Ja, viele waren Pflanzenfresser, trotz ihrer Größe. Manche aber auch wilde Raubtiere, die andere Tiere überfielen. Und hier sehen wir den Bildhauer Franz Gruß bei der Arbeit.
Schauspieler Heinz Fülfe war nicht nur Thaddäus Punkt, er hat auch Frau Elster seine Stimme geliehen. Fuchs und Elster haben bis heute regelmäßig Auftritte im Sandmännchen-Abendgruß. Und die beiden sind ja bekanntermaßen nicht immer einer Meinung.
Ach, nur hören Sie doch endlich auf, um den Tisch herum zu flattern.
Hören Sie endlich auf zu basteln.
Nein, ich klebe erst das bunte Papier hinter die ausgeschnittenen Figuren. Basta!
Bitte, kleben Sie ruhig. Aber ich verzichte dann auf unser heutiges Spiel. Spielen Sie mit wem Sie wollen. Ich gehe. Haben Sie gehört? Ich gehe.
Ja, ja, machen Sie doch, was Sie wollen. Nur lassen Sie mich endlich die Laterne fertig kleben.
Dann gehe ich also.
Kuckucksei und Wiederhopf, gehen Sie. Tür zu.
Elster und Fuchs so richtig in ihrem Element. Die haben sich regelmäßig gestritten, aber auch immer wieder vertragen. Diese Geschichten hat sich Heinz Fülfe mit einfallen lassen. Am 5. Dezember 2024 jährte sich sein Todestag zum 30. Mal. Unser Exquisit-Podcast erinnert also an den Mann, der das DDR-Kinderfernsehen mit aufgebaut hat. Unsere Exquisit-Podcasts finden Sie übrigens jederzeit in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt zu meinem Kollegen Dirk Henze. Er ist an den liebenswerten Fernsehfiguren, deren Geschichten in Berlin-Adlershof und Berlin-Mahlsdorf entstanden sind, natürlich auch nicht vorbeigekommen. Besonders erinnert er sich an Struppi und sein Herrchen.
Guten Abend, meine kleinen Freunde, da bin ich wieder.
Ich auch.
Ja, du darfst ja nicht fehlen.
Durften sie beide nicht. Thaddäus Punkt und sein Hund Struppi, der trotz dieses Namens übrigens erstaunlich glattes Fell trug. Die beiden hatten im DDR-Fernsehen eine klare Kernkompetenz für Kinder auf der Suche nach Schlaf.
Jetzt könnt ihr noch was Großartiges entdecken.
Mit Fernrohr?
Nein, ohne Fernrohr. Ihr könnt nämlich jetzt euer Bett entdecken.
Die DDR war freilich mehr als nur eine Bettenburg.
Kommt mit! Wir machen wieder einen Ausflug in unser Land.
Heinz Fülfe war der Fremdenführer im TV-Reisebüro Sandmännchen. Über 30 Jahre lang ging der Puppenspieler und Bauchredner dort mit seinem Hund Gassi.
Wir sind heute auf eine Waldwiese gegangen. denn der Struppi möchte gern mal sehen, wie der Mond aufgeht.
Ja, sie waren Lichtgestalten des Kinderfernsehens. Sie hatten Fans in allen Ausflugszielen im Land.
Ob sie nun in Rostock wohnen, in Erfurt oder in Eisenhüttenstadt.
Heinz Füllfer hatte eine künstlerische Gabe und auch die nötige Hingabe zum ganz jungen Publikum. Bei ihm konnte man seine Kinder guten Gewissens abgeben. Man wusste, da wurde respektvoll miteinander geredet.
Auweia!
Was heißt denn hier Auweia?
Wie du aussiehst!
Na, wie soll ich denn aussehen?
Du musst Haare schneiden gehen.
Moderne Erziehungsarbeit. Da ließ man sich auch mal von seinem Haustier zurechtweisen.
Also, wer es nötig hat, geht morgen gleich zum Friseur, so wie ich. Aber jetzt geht's erstmal ins Bett.
Was? Ich hab noch nicht mal die tolle technische Ausstattung erwähnt, mit der Heinz Füllfer alias Thaddäus Punkt arbeiten konnte.
Ihr kommt alle mit. Mein Zauberbleistift wird uns dabei helfen. Auf geht's.
Zauberbleistifte aus dem VEB-Schreibwarenkombinat Abracadabra.
Wo der Zauberbleistift von Thaddäus Punkt nach dem Ende des DDR-Kinderfernsehens abgeblieben ist, das klären wir in diesem Podcast. Denn es geht um die Lebensgeschichte von Heinz Füllfer alias Thaddäus Punkt. Sein Sohn Andreas Füllfer kennt sich da logischerweise am besten aus. Er wohnt in Berlin und wir haben uns dort beide getroffen, direkt am Alexanderplatz. Andreas, wie ist das? Wollen wir uns siezen? Wollen wir uns duzen?
Ich denke mal,
Sie sind der Ältere.
Ja, ich habe gesagt, wir sagen du, das finde ich lockerer.
Ja, bleiben wir beim du.
Genau, mein Vater war ähnlich. Also,
auch so, ja, auch locker, volksverbunden
natürlich.
Und ja, ganz locker. Jawohl.
Genau.
Am 5. Dezember 1994 ist dein Vater von uns gegangen. Ja. Der Todestag jährt sich zum 30. Mal. Was fällt dir zuerst ein, wenn du an deinen Vater denkst?
Da gibt es viele Sachen. Auf der einen Seite war er ein sehr guter Vater und mein Vater war sehr diplomatisch mir gegenüber, auch von der Erziehung her sehr loyal und hat auch manche Mist, den ich so gebaut habe, wo er mich dann befreien musste von irgendwelchen Situationen, mit einem lachenden Weinauge betrachtet und hat gesagt, na okay, also du. Aber das war so das Erste. Als Vater oder als Familie waren wir ein tolles Team. Und als Zweites fällt mir natürlich ein, sein Beruf, was dann natürlich auch auf mich irgendwo abgefärbt hat, weil mein Vater ja immer irgendwo als Thaddäus Punkt gesehen habe und er immer auch als Thaddäus Punkt gesehen wurde, selbst wenn er in Zivilkleidung war und nicht seinen Kittel und die Mütze auf hatte. Was mich natürlich dann, muss ich sagen, als Kind manchmal gestört hat, wenn wir irgendwo, ob das jetzt in Pirna war oder sonst wo Essen waren, dass dann immer Leute kamen, die meinen Vater immer belästigt, in Anführungsstrichen haben, können sie mal, also kam und ich war als Kind immer sauer, dass dann immer Leute kamen, aber es war eben so, er war eben sehr beliebt und gerade auch in Pirna und in Sachsen und das war auch so richtig, weil er auf die Menschen auch halt zugegangen ist.
Er ist ja ein gebürtiger Sachse in Freiberg zur
Welt gekommen. Freiberg geboren und dann mehrere Stationen durchlaufen. Der Vater meines Vaters, also mein Opa, war Zollbeamter und damals war es ja so, dass Beamte noch dahin gehen mussten, wo sie hin mussten und dann ging es nach Oelsen, von da aus nach Weixdorf und dann nach Pirna. Und dann kam er ja zur Armee damals und na, das ist ein anderes Kapitel, aber wie gesagt, eigentlich der größte Bezug lag eben halt in Pirna. Mhm. Freiberg geboren, da war er, ist er mit 5 Jahren dann, glaube ich, weg. Und Pirna war dann im Prinzip das Gebiet, wo er sich dann praktisch auch etabliert hatte.
Mhm. Wo ist er zur Schule gegangen?
Er ist in Pirna zur Schule gegangen und das Abi hat er in Elsterwerda gemacht. Im Schloss war damals die Schule, da hat er Abi gemacht.
Mhm. Ne? Also die Familie musste dann damals also auch nach Elsterwerda umziehen.
Richtig, das war dann so da, wo sie hin mussten. Ne? Mhm. Aber leider dann nachher mit 18 in Elsterwerda und dann kam ja der Krieg und dann kam er danach Pirna. Mhm. Also die Familie war vorher schon in Pirna, aber er kam dann halt wieder dazu, zum Glück.
Ja. Mhm. Er ist zurückgekommen aus dem Krieg, zum Glück nicht gefallen. Er war in Kriegsgefangenschaft?
Er war in Kriegsgefangenschaft, ist so verwundet worden, war dann in russischer Kriegsgefangenschaft, hat, muss ich sagen, das Glück gehabt, weil er malen und zeichnen konnte und Bühnenbild konnte, hat er dort das kleine Theater in so einer russischen Kompanie, hat er das Theater ausgemalt so ein bisschen und hatte da dementsprechend natürlich gewisse Vorteile, was das Essen betraf und die gesamte Behandlung. Ne? Und jeder hat sich halt eben damals so gut verkauft, wie er konnte. Das hat ihm halt auch Spaß gemacht und er hatte auch keine politischen Diskrepanzen gesehen. Und mein Vater war der Älteste. Und danach kamen noch 3 Schwestern. Meine Oma, also seine Mutter, hat in der Bahnhofstraße in Pirna praktisch dann die Kinder aufgezogen, hat nebenbei geschneidert, bisschen genäht und für andere gekocht.
Wo hat sich das Künstlerische denn gezeigt? Wenn er auch schon damals in der Gefangenschaft gemalt hat, hat er das auch schon vorher getan?
Ja, ich habe noch Bilder von ihm, da war er 11 Jahre alt, da hat er schon wunderbar gezeichnet. Da gibt es ein tolles Bild, was ich zu Hause habe. ein Wald, Federzeichnung. 11 Jahre alt war er da und er hat irgendwie, ja, künstlerische Begabung war irgendwie da und er hat es ausprobiert und es hat geklappt. Hat auch sehr gut beobachtet, so wie das alle Maler oder Künstler machen, Landschaft beobachten und dann irgendwie umsetzen. Und das muss man können. Und da muss man natürlich die Hand dafür haben, das auch praktisch auf Papier zu bringen.
Ne? Und er konnte es ja auch sehr schnell aufs Papier bringen.
Das war die andere Seite, also an Aquarellen und Zeichnungen hat man natürlich länger gearbeitet. Aber das kam er dann später, als er dieses Punkt, hat er dann auch davor schon so ein bisschen als Schnellzeichner gearbeitet.
Mit der Zeichenkohle.
Zeichenkohle, ne? Und drei Striche und dann oder dann daraus irgendeine kleine Sache entworfen, die dann später als der Dieses-Punkt-Armgröße praktisch dann in die ganzen Sendung einging. Ne?
Wir gehen noch mal ein bisschen zurück. Mhm. Was hat er denn als Beruf eigentlich gelernt?
Na, er hat das Abi gemacht und dann kam Krieg und danach hat er praktisch an der Kunstakademie in Dresden hat er dann studiert, Bühnenbild und Malerei.
Und da hat er das sozusagen dann noch perfektioniert. Von der theoretischen Seite auch ein bisschen gelernt und natürlich konnte er unheimlich viel zeichnen und malen.
Richtig, er musste ja auch und in der Akademie war so die große Malseele und ja, und dann ging es natürlich weiter, als er fertig war. Was macht man jetzt? Und dann ging er nach Pirna und hat dort dann Tanzmusik gemacht. Also Musik konnte auch so ein bisschen, hat gesungen.
Ja,
relativ hohe Stimme, so ja. Kam er die Elster dann irgendwo von der Stimmlage ins und hat dann auch beim Kulturbund, war stellvertretender Kulturbundsvorsitzender in Pirna, hat den Kulturbund mit aufgebaut, hat sich bei der Felsenbühne Rathen arrangiert, die ja auch durch den Krieg zerstört war, hat dann auch die Organisation selber mit aufgebaut, Malern geholfen und so weiter. Also wie gesagt, er war sehr engagiert in Pirna und Umgegend, ne? Und hat ihm auch unheimlich Spaß gemacht. Also.
Und wie kam das nun mit dem Puppenspiel? Denn er hat die Pirnaer Puppenspiele erfunden.
Miterfunden, ja. Der Wolfgang Hensel und noch ein Kollege waren auch Pirnaer. Die hatten sich da mal zusammengefunden, hatten sich den Spaß gemacht. Da kamen dann die Puppen, das waren die Hohensteiner Puppenspiele, gab es ja. Und da hatten sie teilweise die Puppen, auch den Hohensteiner Kasper. Und haben einfach mal angefangen, da so ein bisschen, ja, ich sag mal, aus Dafke was zu machen. Und das hat die drei dann zusammengeschweißt und haben gesagt, wir machen einfach mal die Pirnaer Puppenspiele. Haben dann angefangen, in der Tanne in Pirna zu spielen und auch Volkshaus in Pirna. Und dann hat sich das ausgeweitet und dann hatten sie sich einen alten Hanomag gekauft, so einen kleinen Laster, Transporter würde man heute sagen, mit einem kleinen Anhänger.
Und sind über die Dörfer gefahren?
Na, die sind nicht nur über Dörfer gefahren, die sind also bis damals sogar, damals im Westen, dort auch aufgetreten. Haben Stücke gespielt für Kinder, aber auch für Erwachsene, unter anderem für Erwachsene Schwarzwaldmädel und verschiedene Sachen mit den Puppen. Und das hat sich dann ausgeweitet. Das war dann letztendlich die Hauptbeschäftigung.
Und damit konnte man leben?
Man hat sich über Wasser gehalten. Also leben, ja, natürlich, klar. Aber es hat in erster Linie Spaß gemacht und nebenbei hat man gelebt. Und die hatten auch viel, ja, viel Spaß unterwegs mit allen möglichen Leuten. Man hat viele Leute kennengelernt.
Wann ist sozusagen Thaddäus Punkt geboren worden?
Das kam später. Es ging ja dann erstmal so, dass dann irgendwann 1954 der Deutsche Fernsehfunk ja aufgebaut worden ist mit einem sogenannten
Versuchsprogramm.
Versuchsprogramm nannte man das, genau.
Experimental oder
genau.
Versuchsprogramm, ja.
Ja, wo auch alles live war und so weiter. Da ist mein Vater dann irgendwie rangekommen, weil die Pirnaer haben sich dann aufgelöst, Pirnaer Puppenspiele, und er hat dann die Chance zum Fernsehen zu gehen und hatte damals auch meine Mutter 54 kennengelernt. Meine Mutter war vorher bei der Polizei als Rechtsanwaltsgehilfin in
die
Berlin.
Ingeborg.
Die Ingeborg. Mhm. Dort praktisch Sekretärin gemacht, konnte also perfekt Schreibmaschine auch schreiben, was sich dann später auch ausgezahlt hat. Und dann hat er sie einfach mitgenommen und hat gesagt, wir können ja mal versuchen, was zu machen. Und dann kamen halt die Puppenflachs und Krümel. Mhm. Und der Struppi kam dann dazu. Den Struppi gab es ja schon länger. Der war ja auch aus Hohenstein und war dort bei Max Jakob angesiedelt. Und den durfte mein Vater dann übernehmen mit dem Namen Struppi. So, und damit war praktisch dann Flachs und Krümel 55 geboren. Dann kam die Oma, die so schön wunderbar Sächsisch sprach, lag ja nah. Mein Vater hat ja auch immer noch bis zum Schluss, hat man das Sächsisch durchgehört.
Ja.
Was ich auch gut finde.
Ja, musste er nicht ablegen. Als
Nein. Mir geht es ja genauso. Wenn ich ein paar Tage unten bin, dann fange ich auch an. Also es ist ganz komisch. Jedenfalls wurde das eine eigenständige Sendung dann, Flachs und Krümel mit Struppi, kam immer sonntags um 10, halbe Stunde oder 20 Minuten.
Das ist live gewesen, ja?
Das war alles noch live, am Anfang war es live, ab Anfang, Mitte der 60er Jahre wurde es dann, war es dann eine Matz, also wurde aufgezeichnet.
Oder gefilmt wahrscheinlich auch noch zwischendurch?
Ja, meistens waren es aber Aufzeichnungen, weil es ja im Atlashof hat sich das abgespielt. Ne? Und da hat mein Vater aber immer noch selbst das Bühnenbild gemacht. weil das war ja nicht wie heute alles digital, sondern es wurde alles aufgebaut.
Ja.
Die Bühne musste gebaut werden, die Staffelei musste, der Hintergrund als Wald musste gemalt werden und das hat er alles selber gemacht. Die Texte geschrieben dann.
Mutti hat sie getippt.
Richtig, er hat jeden Tag am Schreibtisch gesessen, musste ja immer für jeden Tag oder alle 14 Tage eine neue Sendung sich aus dem Kopf zaubern.
Und das hat er alles alleine gemacht?
Er hat über 360 Sendungen mindestens geschrieben für Flachs und Krümel.
Aha.
Und meine Mutter hat dann alles ins Reine getippt, wie man das so macht, wie Manuskripte heute oder damals aussahen. Das war dann der Vorteil und meine Mutter hat ja selber mitgespielt, also das hat beides gemacht, die Krümel gespielt und Vater hat den Flachs gespielt und die Oma und den Struppi. So, naja, und dann kamen dann natürlich noch andere Sachen dazu, dann kam der Pittiplatsch dann dazu und der Fuchs und dann kamen die Elster, kam entstand der Märchenwald, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre und Schnatterinchen und mein Vater hatte den Heinz Schröder dann entdeckt hier am Theater in Lichtenberg. Dort war Schröder Puppenspieler und mein Vater hat ihn kennengelernt und hat gesagt, Mensch, kannst du auch ins Fernsehen kommen. Dann wurde eben der berühmte Pittiplatsch da geboren und auch Schnatterinchen mit Friedgard Kurze. Ja, und so entwickelte sich halt diese Fernsehsendung Märchenland zu einem absoluten Renner.
Dann kam auch noch Fuchs und Elster dazu.
Fuchs und Elster, die sich dann nachher wieder leicht ausgeklinkt hatten. Das ist auch eine interessante Story. So ging das dann weiter. Und Fuchs und Elster, wenn ich das kurz sagen darf, haben sich letztendlich aus der Situation Märchenwald raus entwickelt. Wenn Märchenwald Pausen war, Sendepausen waren, haben so Heinz Schröder und mein Vater immer so hinter der Bühne, er mit dem Fuchs, mein Vater mit der Elster, so ein bisschen rumgestänkert, ja, so aus Gag. Und da hat mein Vater gesagt, Mensch, da könnte man noch was draus machen. Und fing an, die ersten Fuchs und Elster Abendgrüße zu schreiben. So hängt das zusammen.
Na ja.
Und da kamen auch einige hundert Abendgrüße zusammen, die ja bis heute im MDR laufen. Glücklicherweise als Abendgruß für die Kinder, meistens Sonntag nehme ich an.
Ja, ich weiß, Kreuzspinne und Kreuzschnabel. Und er sagt doch ganz einmal, diese unmögliche Person, diese
richtig,
Elster.
Richtig, neugierige Elster, ja. Und naja, wie gesagt, und das hat sich dann als Eigenquote praktisch rausgezogen. Ne? Und
das hat dein Vater sich hauptsächlich ausgedacht,
zusammen
mit Heinz Schröder.
Genau, also mein Vater war letztendlich der, die dann die ganzen Sachen geschrieben hat. Und hat mit Heinz Schröder zusammen diese Sendung Fuchs und Elster letztendlich durchgezogen. Und dann kam ja davor noch, und das hat sich alles so ein bisschen überschnitten, kam dann, wie gesagt, Thaddäus Punkt als eigene Kunstfigur mit Kittel und Bastenmütze und Schleife.
Wie kam er auf diese Idee? War die plötzlich da oder hat er irgendwie eine Anregung gehabt?
Das war irgendwo eine Anregung, die er gehabt hat. Das weiß ich jetzt aber nicht mehr ganz genau. Zumindest hat er die Idee gehabt, dieses Malen, was er hatte, auch vielleicht irgendwo im Sender, ich sag mal, zu platzieren, umzusetzen und einfach den Kindern auch zu zeigen, wie man mit Kohle und schnell was malen kann und eine Geschichte dazu erzählen kann. Dann hat er den Zauberbleistift erfunden, der war ja ganz wichtig.
Wo kam dieser Bleistift her? Der war ja nur 40 cm oder noch länger.
Naja, aber einen halben Meter war der ungefähr, also knapp 8 cm Durchmesser.
So einen großen wollte ich nämlich auch gerne haben.
Ja. Jedenfalls, ja, gab es auch ein paar Mal in Neuauflage, weil der dann auch irgendwann verschlissen war. Und dann dreimal pusten und dann war das Bild fertig. Oder er konnte damit sich auch, oder den Struppi in irgendeine andere Gegend visuell hinbeamen, würde man heute sagen. Ne?
Hinbeamen,
egal.
Ja.
Das hat natürlich den Kindern damals Spaß gemacht, weil es auch so ein bisschen Trick war und es wurde eine Geschichte erzählt und der Abendgruß war immer ein abgeschlossenes 5-Minuten-Geschichtchen mit einer Zeichnung und dann kam ja dann später diese, die er auch selber dann geschrieben hat oder auch entdeckt hat, wir machen eine Reise in unser Land. Da hat er dann mit dem Zauberbleistift und Struppi hat er dann von der Ostsee bis in über den Spreewald, Sächsisch-Schweiz und Harz,
Rostrap,
alles mit Struppi entdeckt, hat den Kindern praktisch die Heimat, wie er immer gesagt hat, nahegebracht, hat auch sämtliche Bilder, die dazu erforderlich waren, selber gemalt. Die sind heute alle im Stadtmuseum Pirna, zum größten Teil. Und hat damit praktisch den Kindern irgendwas erzählt, dass sie ein bisschen Bezug haben oder hatten zu ihrer Heimat, zur Umgebung. Ne? Und das fand ich ganz wichtig. Und er fand es auch wichtig, darüber einfach mal eine lustige Sendung zu machen im Abendgruß. Einmal die Woche kam da dieses Punkt, oder manchmal 14 Tage. Das war relativ unregelmäßig, wie alle Kindersendungen, bis auf einige, die immer feststanden, Sonntag oder Sonntag. Ja, und so hat sich das dann halt entwickelt.
Der Zauberbleistift, wo ist denn der eigentlich gezaubert worden, hergestellt worden?
Ja, irgendein Tischler hat den geschnitzt.
Ja, vielleicht sogar in der Werkstatt im Fernsehen oder so.
Wahrscheinlich sogar, ja. Der war handgeschnitzt und dann mit der Maschine gedrechselt und dann Spitze und so ein bisschen, dass man das so ein bisschen aussah wie ein Zauberbleistift halt, ne?
Hattest du auch einen solchen zu Hause?
Nee, ich hatte nie einen zu Hause. Der war aber oft zu Hause gewesen. Ja, damit wurde mir aber auch nie gedroht. Das Ding lag immer im Koffer, im sogenannten Reisekoffer meiner Eltern. Der war immer gepackt, da waren Flachs und Krümel, der Struppi drin. Dann gab es noch den Räuber bei den Veranstaltungen auswärts und der Zauberbleistift natürlich. Und dann eine große Karte mit einer Zahl, da hat er super Tricks gemacht. Der war immer, es war so ein grün, schwarz karierter Koffer, die es zu DDR-Zeiten damals gab. Den hat man durch die Gegend geschleppt. Da gibt es ja auch einen Film von meinem Vater, wo er den auf die Festung trägt. Da war der drin. Damit bin ich auch groß geworden und für mich war es selbstverständlich. Mhm. Ganz logisch, als Kind. Die Eltern haben das gemacht und es war eben so. Ne?
Wo kam der Name Thaddäus Punkt her?
Das weiß ich auch nicht mehr ganz genau. Irgendwann aus dem Fernsehen. Das war Bezug auf irgendeinen Kollegen damals. Dann, also wie viele Sachen so aus dem Nichts kommen, ja, ist das halt irgendwo entwickelt worden und übernommen worden und dann durchgezogen worden.
Er war ja nicht nur Autor.
Er war Puppenspieler, Bühnenbildner.
Und er war Bauchredner.
Naja, Bauchreden ist eigentlich eine Kunstsache, weil das richtige Bauch ist, kann kein Mensch aus dem Bauch reden.
Ja.
Sondern man muss, was ganz wichtig ist, versuchen, so wenig wie möglich die Lippen zu bewegen.
Ja.
Und den Fokus der Kinder auf die Puppe zu richten. Das heißt, wenn Struppi redet, gucken die Kinder auf den Hund. In dem Moment gucken sie nicht auf die Lippen. Und wenn du das relativ gut hinkriegst, sieht das keiner. Das ist ja auch heute so, dass es gibt ja viele, hier mit der Echse und andere Sachen, die dann, da siehst du natürlich, die reden richtig, aber trotzdem guckt man eben auf diese Echse oder auf diese anderen Figuren da. Und mein Vater fand das nochmal ganz gut, weil er sagte, richtig, Puppenspieler können im Prinzip über die Puppe mehr sagen als eigenständige Personen. Du kannst über die Puppe Kritik üben, du kannst Kritik austeilen, aber nur über die Puppe zu regeln als Puppenspieler, weil anders geht's nicht. Ne? Und das hat er auch sehr gut gemacht.
Hat er zu Hause auch geübt?
Nö. Also sicherlich am Anfang, da war ich sicherlich noch zu klein, aber das war dann so wie bei einem professionellen Musiker oder anderen, die stellen sich eine Gitarre, spielen die und der braucht das nicht mehr zu üben. Das war einfach drin, bei den vielen Auftritten war das Professionalität, ne? Ist klar.
Weil er die Elster ja gesprochen hat, hat er die Elster erfunden, diese Figur?
Auch nicht. Also das waren dann eben Puppen des Kinderfernsehens und er hat die Elster dann auch übernommen. Im Zuge dieser ganzen Sache mit Märchenwald und Kinderfernsehen, Entwicklung. Weil es war ja so, dass es im Deutschen Fernsehfunk eine eigene Redaktion für Kinderfernsehen gab. Die gab es ja irgendwo anders. Ja, mit einem redaktionellen Bereich und mit allem drum und dran, was zu einem richtigen, wie eine Art, was man heute sagt, Kinderkanal. Aber das gab es ja in der DDR damals schon als Kinderredaktion.
Ja.
Ja, und er hatte eben halt, da ja auch früher, auch wo er gesungen hat, eine recht hohe Stimme hatte, konnte also die Elster praktisch stimmlich auch umsetzen. Mhm. Ne, in diese hohe Sprache, was nicht jeder kann.
Hat er eigentlich bei euch zu Hause, bei deinem Bruder und dir, manchmal auch die Elster gespielt oder mal so eine kurze Sequenz gesprochen?
Na, mehr, manchmal so mit dem Struppi so ein bisschen, aber das waren so, wenn er uns was vorgibt, ob wir was Neues machen oder ob er was Neues machen kann und hat dann mal so kurz den Struppi mal rausgeholt, aber das war jetzt, der war nicht ständig präsent. Also der lag meistens oft im Koffer, auch die Elster oder die Oberflachs und Krümel, aber manchmal kam so der Struppi oder wenn wir unterwegs waren irgendwo, Leute kamen und dann hat er schon mal den Struppi mal aus dem Koffer gucken lassen. So war er eben so halt ein bisschen volksverbunden und das haben die Leute, glaube ich, auch relativ oder sehr hoch angerechnet.
Ne? Hast du auch mal versucht, den Struppi nachzumachen?
Ja, natürlich habe ich das gemacht. Ich habe ihn auf der Hand gehabt, ich habe auch die Elster auf der Hand gehabt. Hab das damals noch ganz gut hingekriegt, nur heute ist es nicht mehr so. Die Stimme wird natürlich auch etwas älter, mit 68. Ja, ja, genau. Und aber oft genug der Hand gehabt habe ich ihn und habe dann auch so ein bisschen gespielt und hat natürlich Spaß gemacht. Ne? Und
warst du auch ein bisschen stolz, dass du diese Puppe haben durftest und dass dein Papa sozusagen der Vorgesetzte von Struppi ist, überhaupt, dass Struppi bei euch zu Hause war?
Ja, natürlich. Und ich meine, das war dann irgendwann eine Selbstverständlichkeit, aber irgendwo war ich natürlich auch stolz auf den Struppi, dass ich den nur hatte und er im Fernsehen zu sehen war. Und Andreas durfte den halt auf der Hand halten, ne? Und durfte mit dem da rumblödeln.
Das wussten ja auch deine Schulkameraden.
Ja, sicher, natürlich, klar. Aber die sind damit relativ lax umgegangen, weil es war halt so. Und ich habe die Struppi auch nie mit in die Schule genommen. Das ging nicht aus, nein, ich würde sagen, nicht aus rechtlichen Gründen. Ich habe es einfach nicht gemacht. Der gehörte zu Thaddäus, zu meinem Vater, zu uns und den musste ich da nicht irgendwo rumschleppen.
Ist der Papa auch mal zur Elternversammlung gegangen?
Da musste er, natürlich. Da hat er manchmal für mich die Kohlen aus dem Feuer geholt.
Ja, du hattest so eingangs schon gesagt, dass du manchmal auch so ein leichter, kleiner, böser Finger warst.
Naja, sicherlich. Ich meine, ich war manchmal so ein bisschen der Klassenkasper, habe so ein bisschen Späße gemacht mit meinem Freund zusammen, aber die waren relativ harmlos im Vergleich manchmal zu heute. Und dann kamen natürlich so gewisse Sachen von meinem Lehrer an meinen Vater im damaligen Klassen- oder Tagebuch, wie das so hieß, mit dem Eintrag. Und mein Vater war im sogenannten Elternkollektiv.
Ja.
Und da musste er mal antraben und dann entstand da eine Freundschaft mit meinem Klassenlehrer, der mich von der 1. bis zur 10. Klasse begleitet hat, indem man sich weiter qualifiziert hatte, vom Unterstufen zum Oberstufenlehrer. Also 10 Jahre hatte er uns auf dem Kicker und kannte uns ganz genau. Und dann stand auch eine Freundschaft zwischen meinem Klassenlehrer und meinen Eltern. Und dann hat Klassenlehrer was reingeschrieben ins Tagebuch und mein Vater hat dann immer geantwortet. Das war manchmal so ein
Dialog
quasi, ja. Im Tagebuch. Also schade, dass ich die nicht mehr habe.
Ja, das Hausaufgabenheft oder dieses Tagebuch?
Hausaufgabenheft.
Hausaufgabenheft, ne? Genau. Ja, hast du nicht mehr, ne?
Nee, leider nicht mehr. Also das wäre heute so ein richtig schönes Nachschlagewerk für witzige Bemerkungen, die von meinem Vater kamen und selbst vom Klassenlehrer. Es war so ein Schlagabtausch, ne? Aber auf gutem Niveau.
Wolltest du auch mal so etwas machen wie dein Vater? Wie ist denn dein beruflicher Weg verlaufen?
Na, mein beruflicher Weg ist so verlaufen, also ich habe gesagt, in die Fußstapfen passt du nicht, die sind zu groß für dich. Mhm. Das bringt auch nichts, es wäre auch nicht mehr gegangen in der Zeit. Ich habe dann Abi gemacht später und geologische Berufsausbildung gemacht, also als geologischer Facharbeiter hieß das ja damals, in Johanngeorgenstadt, dann kam die Armee und dann bin ich zur Festung Königstein, habe dort ein Praktikum gemacht, habe dort Führung gemacht auf der Festung und bin dann zum Museologiestudium nach Leipzig gegangen. So, das war dann Fachschule für Museologen in Leipzig, habe dann noch eine Qualifikation gemacht, später war das dann Diplom und habe dann angefangen im Märkischen Museum Berlin, also im Stadtmuseum, als Museologe und als Sammlungsbetreuer. Ja, ich habe letztendlich von 1979 bis 2017 durchgängig am Märkischen Museum, dann Stadtmuseum, gearbeitet.
Wir kommen nochmal zur Festung Königstein.
Ja.
Da hatte dein Vater so eine Art Fernsehatelier, kann man das so sagen? Was war das?
Das war ein späterer Aufbau. Also ich muss kurz dazu sagen, die Festung Königstein war so ein Glücksgriff. Damals gingen manche Sachen noch und ein sehr guter Freund meines Vaters aus Pirna war der Dieter Weber, der damalige Festungsdirektor. Dann bis 54, 55 war er die Festung Jugendwerkhof und wurde dann 56 als Museum eröffnet. Durch die guten Beziehungen zu Dieter Weber, dem Festungsdirektor, sagte er eines Tages, Mensch Heinz, wir haben noch ein bisschen was frei auf der Festung, willst du nicht hochkommen? Wir haben noch ein, zwei Räume an der Georgenburg. Und hat mir vielleicht angeguckt und gesagt, ja klar, warum nicht? So, dann sind wir da als Zweitwohnsitz hochgezogen. Ein paar alte Möbel gekriegt von seinem Zeichenlehrer Horst Lorenz aus Pirna. Der war Zeichenlehrer und dann hat in Pirna gewohnt, kam aus dem Erzgebirge, aus Elterlein. Da kamen so mal Möbel zusammen und der Eckbank und ein paar, weiß ich, was man alles so brauchte. So, und dann haben wir seit 58 dann auf der Festung als Nebenwohnsitz gewohnt.
Na, das ist doch schon mal ein
schöner Wohnsitz. Ja, das war toll. Also für mich als Kind war das auch total super. War zwar erst 2 Jahre, aber das ging ja dann, hat sich ja fortgezogen bis zu meinem Tod meines Vaters 94. Haben wir dann da oben den Zweitwohnsitz gehabt und ich hab's auch genossen einfach da oben. Ja, und dann kam Anfang der 60er Jahre der Vorschlag vom Fernsehfunk, man könnte doch oben auf der Festung Räumlichkeiten machen, da so eine Zweigstelle des Deutschen Fernsehfunks machen, als kleines Fernsehstudio praktisch. Okay, die Idee war geboren und mein Vater sagt, okay, er organisiert das mit und er hat dann, wie gesagt, die Bühnen gemalt. Auf der Festung wohnte noch ein Tischler, der hat also die ganzen Bühnenaufbauten praktisch gebaut. Mein Vater hat geplant mit seinen Bühnenbildern. Ja, dann hat man noch einer, der hat sich um die ganze Technik gekümmert, also es war wie so ein kleines, wie sagt man, so ein kleines Fernsehkollektiv. Tief, ne? Und da entstanden dann einige Flachs und Krümel Filme, die heute noch im Rundfunkarchiv zum Glück vorhanden sind. Vom Raketenstart, das war damals so mit Gagarin und so und dann kamen natürlich Flachs und Krümel, sind zum Mond geflogen und alles sowas. Also die Technik wurde alles irgendwo entwickelt und war nicht alles perfekt, aber es war solide Handarbeit und das hat im Fernsehen auch wirklich echt ausgesehen. Also wenn man so Filme aus den 50er, 60er Jahren sieht, dann sieht man das aus, aber es hat unheimlich Spaß gemacht. Also ich habe das dann auch, wenn ich größer wurde, miterlebt. Ich durfte selber mitspielen, mal als Kind in so einem Flachs- und Krümelfilm, da war ich 3 Jahre alt. Na egal, jedenfalls hat sich das entwickelt und das wurde dann aber dann wieder aus Kostengründen, Ende der 60er, Anfang 70er Jahre wurde das aufgelöst. Und dann war es erstmal vorbei, aber wir haben trotzdem halt oben weiter gewohnt. Und ja, genug Arbeit für meine Eltern gab es trotzdem, genug und reichlich. Und ja, so ging es dann halt weiter. Und 94 wurde dann leider runtergezogen. Mein Vater, wie gesagt, 94 gestorben. Und dann haben wir auch gesagt, es ist ein Kapitel, was sehr, sehr schön war, über 30 Jahre, 40 Jahre. Und wir machen jetzt mal einen Cut und es geht dann nicht mehr. Ne?
Thaddäus Punkt ist aber ausschließlich im DDR-Fernsehen, also in Adlershof, gedreht worden.
Ja, im Gegensatz zu den Sandmann-Abendgrüßen, die ja unten in
Mahlsdorf
gedreht wurden. Da gab es dann so ein Sandmärchenstudio.
Ja.
Da wurden der Fuchs in Elster und Schlatterinchen und Pittiplatsch gedreht. Und gewisse andere Sachen waren direkt in Adlershof. Also Thaddäus Punkt zum Beispiel wurde in Adlershof gedreht. Weil das Sandmännchenstudio war ja mehr so auch Sandmännchen gerichtet mit Trick und so weiter. Und Thaddäus Punkt war in Adlershof, ja.
Und konntest du da auch mal zuschauen mit deinem Vater bei der Arbeit?
Ja, sicher. Ich habe mich öfter mit reingenommen. Ich habe da so die ersten Fernsehschritte kennengelernt. Ich durfte im Studio dabei sein, hinter der Kamera mal stehen, so mal durchgucken.
Wäre ich jetzt ein bisschen neidisch.
Die Kabelträger beobachten, die es damals noch gab. Die mussten ja die Kabel immer wegschleppen, wenn die Kamera zurückfuhr und so weiter. Und dann, als ich etwas älter wurde, vielleicht so 10, 12 oder 14, hat er mich dann, wenn ich da Langeweile hatte, in die Requisite abgeschoben. Da bin ich dann stundenlang durch die Requisite gekrochen. War unheimlich interessant. Ich wollte eigentlich, wollte ich eigentlich Requisiteur werden. Das hat dann aber nicht irgendwie geklappt. Das kam halt irgendwie anders im Leben, ne, wie das so ist. Aber das war für mich total spannend, da die ganzen Requisiten zu sehen, von Klamotten angefangen über Filmwaffen bis komplette Wohnausstattung, fand ich toll. Und dann, ja, dann habe ich auch viele Leute kennengelernt dort, durch das Dasein dürfen im Fernsehen. Professor Flimmerich zum Beispiel und verschiedene andere Leute, die vom Kinderfernsehen auch so, man hat da viele gesehen. Der war ja ein guter Freund meiner Eltern, die waren ja auch öfter bei uns zu Hause. Meine Eltern wohnten damals in Pankow, Berlin. Nadelöhr wohnte in Karow, also nicht weit weg. Haben sich oft getroffen und nette Abende verbracht und viele Veranstaltungen zusammen gemacht, auch Pressefesten und Weihnachtsveranstaltungen und die Ostseewoche in Rostock war ja auch damals. Und Nadelöhr ist ja leider relativ zeitig verstorben, mit 47, glaube ich. Der hat ja stark Diabetes.
Ja, Diabetes, genau. Mhm. Ja. Eckhard Friedrichsson hieß der.
Eckhard Friedrichsson, genau. Mhm. Der hatte noch einen Bruder, der ist auch Schauspieler. Der war so in kleinen Rollen, manchmal im Polizeiruf zu sehen oder so. Wie heißt er? Claude Ferdinand, der Tscheche aus Prag, kommen Sie auf den Namen.
Ja,
der wohnte auch um die Ecke, der tauchte auch öfter auf, aber ohne Kostüm.
Da haben die meisten ihn wahrscheinlich nicht erkannt.
Überhaupt nicht erkannt, nein. Den haben sie überhaupt nicht erkannt, der sah völlig anders aus. Der wurde über eine Stunde immer zurechtgeschminkt, in der Maske in Adlershof, aber hat auch sehr schöne Sendung gemacht mit seinem Regenschirm und seinem Wohnwagen.
Auf jeden Fall, ja.
Haben wir als Kinder auch sehr, sehr gerne gesehen.
Vor allem, wenn man dann auch Farbfernsehen hatte.
Das kam dann später dazu, ja, 68, 69.
Das sah aber schön bunt aus, ja.
Ja, ich habe mir im Bund gesehen.
Ja.
Und auf Veranstaltungen ist er auch im Bund aufgetreten.
Ja, natürlich.
Und nee, das war schon klasse und war ein tolles Team, auch im Fernsehen damals, und die Arbeit lief gut, also kann eigentlich nur Gutes berichten.
Und man hatte wirklich in dem Bereich doch eine ganze Menge Freiheiten auch gehabt, nicht?
Jein, muss ich sagen, weil gewisse Drehbücher wurden natürlich durchgecheckt manchmal, aber viele Künstler konnten das ja überspielen, dass gesagt wurde, also die Redaktion gar nicht so gemerkt hatte, wenn da irgendwelche Spitzen drin war. Das war eben auch so. Und
dein Vater auch versucht, Spitzen zu setzen?
Na klar, natürlich hat er die, sicher, klar. Blieb nicht aus. Und wenn es manchmal auch, ich sag mal, ungeahnt oder unwissentlich war, wenn dann Flax live über Sender ging und hat dann den River Quaymarsch gepfiffen, hat man dann schon gesagt, was hat denn der da gepfiffen? Das,
ja, so keine Ahnung,
so aus der Melodie. Ne?
Ja, aber in Wirklichkeit war es so eine Ami-Melodie.
Der richtige River Quaymarsch aus dem berühmten Film. Ne?
Ja, die Brücke am Quai.
Genau.
Ja.
Das waren so Sachen, die man einfach eingesetzt hat. Und die waren auch bewusst gemacht, um mal auszutesten, wie weit kann ich denn gehen. Ja, und viel oft hat es geklappt. Also es waren bei vielen so, die das auch als Schauspieler gemacht haben.
Da fällt uns zum Beispiel auch der Fall Biermann natürlich ein, weil man da von Seiten der offiziellen Stellen eben wissen wollte, wo stehen denn unsere Künstler sozusagen oder wie stehen sie zu diesem Fall Biermann? Ich meine, er ist ausgebürgert worden, daraufhin ist Manne Krug einer der besten Schauspieler, den die DDR auch hatte, und Jazzsänger.
Nicht nur Manfred Krug, sind da ganz viele.
Ja, viele, also. Aber da war es ja auch immer ganz plastisch, der die Republik dann verlassen hat. Dein Vater ist in dem Zusammenhang sicherlich auch gefragt worden, wie er steht dazu.
Ja, sicherlich ist es. Es war dann kurz danach, nachdem Biermann ausgereist war, wurden sämtliche, sagen wir mal, namhaften Künstler, die also Fernseh und Film und so weiter waren, wurden angerufen, und ich kann mich doch an den Abend erinnern, als das Telefon klingelte und mein Vater eben auch gefragt wurde, wie er dazu steht, und er hat dann relativ diplomatisch geantwortet, ja, das muss jeder für sich selbst entscheiden und so weiter. Da würden sie denn gehen, da hat mein Vater gesagt, nein, ich bleibe hier in der DDR bei meinen Kindern, ich habe dieses Fernsehprogramm mit aufgebaut. Ja, meine Eltern hatten schon mal in den Anfang der 60er Jahre ein Angebot nach Hamburg zum NDR. Da hat mein Vater auch gesagt, nee, ich habe jetzt hier mit aufgebaut, ich enttäuschte die Kinder nicht hier, und das mache ich einfach nicht. Dazu war ja auch, ich sag mal, zu Volksverbunden, zu Pirna und zu Sachsen und überhaupt. Mein Vater war nie in der Partei und war kein Staatstreuer, aber er hat eben eine gewisse Liebe zu dem Land und zu seinen Kindern gehabt. Und das hat er nie gemacht, glaube ich.
Aber ihr seid trotzdem von einer gewissen Stelle mit den drei Buchstaben
natürlich, naja, klar, das
abgehört
hat
worden.
Sicherlich untersucht worden. Dann wurden, wie gesagt, dann Manuskripte gecheckt und so. Ne? Und man musste natürlich immer das so schreiben. Mein Vater hat ja auch nie gesagt, wir fahren jetzt in die DDR. Mein Vater hat gesagt, wir machen einen Ausflug in unser Land. Das war so eine kleine Sache. DDR fiel da nie. Und entsprechend sah ja auch seine Kaderakte dann aus, die ich dann nach seinem Tod in der Hand hielt und noch habe. Und da gab es dann oft Diskussionen in Relation, und der Heinz Fulfer, naja, der ist nicht ganz linientreu und da müssen wir noch mal ein bisschen, aber sie konnten ihm ja nichts anhaben. Er war immer diplomatisch und auf einer Seite, wo sie sagen können, ja,
und
wir können nichts machen.
Er ist ja nicht im Westen aufgetreten, oder?
Doch, natürlich.
Gab es Ausflüge?
Ja, selbstverständlich.
Okay.
Er hat damals, durften meine Eltern, die hatten so ein begrenztes Visum, mussten ihren Pass immer abgeben, und dann, wenn sie fahren durften, haben sie wiedergekriegt. Sie waren zum Beispiel bei Weihnachtsfeiern und so weiter am Reichsbahnausbesserungswerk Tempelhof. Das gehört ja zur DDR, weil die Reichsbahn gehörte ja zur DDR.
Insbesondere die S-Bahn, ne?
Die S-Bahn, ja, die dann rekrutiert worden ist, ne? Und dort sind sie aufgetreten als Thaddäus Punkt und Flachs und Krümel. Und dann gab es auch Veranstaltungen in damaligen Westdeutschland, Bundesrepublik, Düsseldorf. Da gab es ja eine FDJ, so eine Pseudo-FDJ, die rannten natürlich ein bisschen andersrum als die hier. Und da sind sie auch aufgetreten und dann gab es mehrere Sachen noch. Sie waren auch mal in Dänemark, glaube ich. Und dann waren sie auch an der Druschbad-Trasse. Da mussten ja auch viele Künstler hin, also sind sie auch dann 3 Wochen dort gewesen.
Mit Flachs und Krümel
und Thaddäus Punkt. Struppi. Da waren ja mehrere aus dem Kinderfernsehen, auch andere Schauspieler und Sänger und so weiter. Und das Ensemble von der, wie heißt das? Das
Erich Weiler.
Erich Weiler Ensemble hat dort gesungen, in ihren Uniformen.
Ja.
Ne? Die wurden aber nicht richtig erkannt. Da dachten, die sind von der Bundeswehr, weil die da hinten das nicht kannten. Und die Bedingungen waren natürlich recht schwierig, in Wohnwagen oder in diesen Anhängern da zu wohnen. Und es war schon anstrengend, aber es hat auch unheimlich viel Spaß gemacht, das mal kennenzulernen.
Struppi ist ein bisschen herumgekommen.
Der ist relativ viel rumgekommen, ja. Wenn er am Koffer war, hat er nicht viel gesehen. Aber wenn er dann rausgeholt wurde, dann war er zum Leben erweckt. Ne?
Aber auf der anderen Seite, das hattest du ja auch schon angemerkt gehabt, da zu bleiben, das war nie ein Thema gewesen.
Eigentlich nicht, nee. Erstmal waren wir zu Hause, Familie war zu Hause. Meine Oma hat bei uns dann den Haushalt geschmissen, die hat uns großgezogen, mein Bruder und mich, weil meine Eltern waren ja viel auf Tournee, also auch dann in der DDR. Und jeder musste sich ja kümmern. Meine Oma war dann irgendwie angestellt als Haushälterin, richtig mit Versicherung, wie es so damals war, und hat uns praktisch aufgezogen, hat uns bekocht und bemuddelt, wie man so sagt.
Haben dir deine Eltern manchmal gefehlt, wenn die auch viel weg waren?
Ja, natürlich, die haben gefehlt. Andersrum war es spannend, wenn ich wusste, wo sie sind und wenn sie wiederkommen, was sie erzählen. Aber natürlich war es schon irgendwo, wenn sie weg waren. Oma hat es teilweise ausgeglichen, auch der sehr lieb und toll. Aber es fehlte natürlich irgendwo jemand, die Räume ausfüllt in der Lichtenberger Straße, in der Wohnung. Und war immer ein bisschen was los, dann kam Besuch. Und das war natürlich in der Zeit, aber es waren meistens ja nie als mehr als mal 14 Tage oder 3 Wochen oder so, wo sie wirklich generell weg waren. Ja, ansonsten wurde ja immer viel mit dem Auto gefahren nach Rostock oder nach Frankfurt-Oder oder nach, weiß ich, Cottbus oder zu irgendwelchen Veranstaltungen. Abends ging es dann halt wieder zurück. Ne?
1991, Ende des Jahres, war ja dann Schluss mit dem DDR-Fernsehen.
Ja.
Und dann war auch Schluss mit Thaddäus Punkt.
Ja, das war dann auch die Zeit, wo mein Vater dann praktisch theoretisch in Rente gegangen ist. Eigentlich meine Schauspieler und Künstler gehen ja eigentlich nie in dem Sinne in Rente. Die machen ja wirklich, und das war auch sein Ausspruch, ich spiele weiter bis zur letzten Schwanzfeder der Elster.
Hat er gesagt, ja.
Und das hat er ja auch gemacht letztendlich, aber dann eben praktisch auf freiberuflicher Basis und hat sich dann wirklich ausgetobt noch mit Liebe und viel Enthusiasmus halt auf allen möglichen Veranstaltungen und ist dann durch die ganze Gegend gereist noch und wie gesagt viel noch einen Film gedreht und hat also gibt noch einen Film über sein Leben und ja, er hat dann wirklich viel gemacht, also Langeweile, er hat dann auch gemalt, er hat dann in der Wohnung sich so ein kleines Maleratelier eingerichtet in unserem ehemaligen Kinderzimmer und hat dann also auch viel gemalt für Ausstellungen und ist rumgefahren. Also er hat sein Leben als Rentner in Anführungsstrichen voll ausgeschöpft.
Mit seiner Frau zusammen, logischerweise.
Selbstverständlich,
nicht?
Ja. Naja, klar.
War immer dabei. Die Mutti dabei.
Also meine Eltern waren nie getrennt, da gab es auch nie Streit, ich kenne das nicht. Natürlich gibt es Diskussionen in jeder Familie, aber jetzt so richtig Krach kenne ich eigentlich gar nicht. Und sie waren ja im Prinzip von 1955 bis zum Tod, waren sie fast immer zusammen, also 98%.
Ne? Ja, eine der letzten Auftritte war am 14. Oktober 1994 in Zittau, wo der Papa nochmal aufgetreten
ist. Ja. Richtig, ja. Da kann ich mich auch noch dran erinnern und man hat auch gemerkt, er hat dann auch sehr abgebaut und die Kraft fehlte dann irgendwo schon so ein bisschen. Da war er noch erkrankt und dann war er eben auf einer Reise, die wir nach Bayern gemacht haben, auf dem Rückweg hat er dann eben halt einen Schlaganfall bekommen und das war dann eben der Anfang vom Ende. Ne? Und das habe ich dann auch ganz bewusst mitbekommen und es war eben halt so. Und
ja, was ist mit seinem Nachlass passiert? Das hat er schon irgendwie vorher selber geregelt.
Nee,
ja?
Hat er nicht geregelt, weil er immer gesagt hätte, wie gesagt, er spielt bis zur letzten Schwanzfeder, da war das nicht. Ich habe das dann alles geregelt.
Ja.
Indem ich dann irgendwann gesagt habe, was machen wir mit dem ganzen Nachlass? Und da habe ich gesagt, nach Berlin gebe ich es nicht, weil da kann man nichts mit anfangen. Er gehört zu Pirna. Meine Eltern waren, wie gesagt, Ehrenbürger von Pirna. Und der ganze Nachlass gehört eigentlich ins Stadtmuseum nach Pirna.
Da habe ich hingewandert.
Ja, da habe ich mich dann mit dem Stadtmuseum in Verbindung gesetzt. Und die waren sehr begeistert. Und dann habe ich die ganze Übergabe organisiert und bin dann also ein paar Mal mit dem Auto nach Pirna gefahren. Ich war ja sowieso öfter. und habe dann also sämtliche Sachen, also angefangen von den Puppen über Manuskripte, Bühnenbilder, Auszeichnungen, Grafiken, also alles, was ich so gefunden habe, Orden und also ist der ganze Nachlass letztendlich, bis auf ein paar Sachen, die ich mir persönlich aufgehoben habe, habe ich nach Pirna gebracht. Die haben sich sehr gefreut und wir haben dann auch, und das muss ich Frau Sturm auch wirklich anrechnen, dann sie dann in den Weg, dass wir eine Ausstellung machen konnten. Kurzfristig danach zum 100. Geburtstag meines Vaters. Leider nicht zum 5. Januar geworden, sondern ein bisschen später aufgrund gewisser, naja, Planung, die es vorher schon gab im Museum.
Organisatorischer Problemchen das, vielleicht auch oder
ja,
so.
Ja, ihr habt Museum, ich habe ja selber, wie gesagt, lange genug im Museum gearbeitet. Ja. Da weiß man, wenn Aussteller festgelegt werden, kann ich nicht einfach was vorziehen. Also wir haben es dann aber hingekriegt, ab Mitte Januar dann diese Ausstellung, diese schöne Ausstellung zu machen in Pirna, die unheimlich Popularität hatte und wo ganz viele Leute kamen, wo auch so Leute kamen, die damals mit meinem Vater in die Klasse gegangen sind.
Ja.
Also eine war 100 fast, ja, eine Frau, das war rührend. Die hat mir noch Fotos gezeigt und alte Bilder. Also das war, ich war da wirklich teilweise wirklich zu Tränen gerührt, was da ankam an einem Publikum und welches Interesse da war. Ja, der große Raum unten im Stadtmuseum war komplett voll und das war mit einer der schönsten Ausstellungen, die ich eigentlich so von meinem Vater genießen durfte und die ich auch mit selbst aufgebaut habe.
Gibt es noch einige Erinnerungsstücke, die du zu Hause aufbewahrst oder die du hast?
Ja, natürlich. Ich habe ein paar kleine Auszeichnungen, zum Beispiel den goldenen Fernsehlorbeer, den sie gekriegt haben. Also Silbern haben sie mal gekriegt, dann kam der goldene. Die Nationalpreissachen, er war ja Nationalpreisträger, meine Eltern.
1961 ist dein Vater Nationalpreis.
Das war das erste Mal, dann ist er noch zweite Mal geworden, später. Und das ist aber auch alles in Pirna. Also aufgehoben habe ich mir den Lorbeer, natürlich den Struppi und die Elster und einige seiner Bilder, die auch jetzt hängen. Das sind so Erinnerungen. Natürlich auch Fotos, die ich noch habe und Dias und Aufzeichnungen auf Band und so weiter. Also so ein kleines Paket habe ich mir da geschnürt. Ich habe gesagt, okay, mehr brauchst du nicht. Wenn ich was will, gehe ich nach Pirna. Ich kann jederzeit dorthin und mir was angucken oder das ist kein Problem.
Wo hat's denn den Zauberstift hin verschlagen?
Tja, das ist ein bisschen traurig. Geschichte, der Zauberstift oder der Zauberbleistift ist mit meinem Vater ins Grab gewandert. Den hat er mitgenommen.
Der ist mit ins Grab gegeben worden.
Ja, genau. Ja, das war so eine Idee. Sagte, das war nur sein Markenzeichen mit Zauberbleistift, der gehört einfach nicht in andere Hände, sondern die muss er mitnehmen. Das war.
Wie viele Struppis hat es eigentlich gegeben?
Oh, schwer zu sagen. Also diese Puppe war ja ständig im Einsatz.
Und damit wurde sie runtergespielt.
Die wurde runtergespielt, verschleißt und verschlissen und die Zähne fielen raus, die Holzzähne.
Die Holzzähne, ja.
Und die Ohren schlappten und die Nase fiel mal ab und so weiter. Das war schon ganz lustig oder tragisch für uns als Kinder, wenn der Struppi auseinanderfledderte. Und dann kam ein neuer, der wurde dann hergestellt von der Puppenmacherin.
Wo wurde der da hergestellt?
Ich glaube, das war auch in Hohenstein. Jedenfalls originalgetreu kam der neue Struppi dann wieder.
Aber wurde in Sachsen hergestellt?
Ja, in Sachsen. Mhm. Ich glaube, die Beziehung lief über Hohenstein. Und wir haben uns dann mal als Kinder gewundert, dass plötzlich der wieder so jung aussieht. Und dann hat mein Vater gesagt, naja, der hat im Kinder gekriegt und die sind jetzt wieder da. So, dann haben wir mit dem, okay, dann war der Struppi da. Und drei Struppis gibt's noch. Einen habe ich, einer ist im Stadtmuseum Pirna und einer ist im Berliner Hundemuseum in Wartenberg. Da gibt es ein Hundemuseum und da ist Struppi auch ausgestellt. Das ist einer von den vier oder fünf, die es gab. Der ist aber schon zu DDR-Zeiten damals hingekommen als Verschleißpuppe und den haben die gerne genommen. Und der, glaube ich, war das lange nicht da. Der muss wohl noch in dem Hundemuseum in Wartenberg sein, ja.
Der berühmteste Hund der DDR.
Ich denke mal ja. Ja, also Moppi konnte ihm nicht den Rang ablaufen, aber das kam ja nur dann anders. Aber jedenfalls, ich glaube, es ist sehr berühmt. Also wenn ältere Leute mal Struppi sagt, dann verbindet es das immer noch mit Thaddäus Punkt. Und das ist eine Einheit, ne? Kann man so sagen, ja.
Ja, ich weiß, wenn das im Sandmann gelaufen ist, dann habe ich das sofort nachgemacht und habe die Familie ein bisschen genervt den ganzen Abend. Nur als Struppi gesprochen, ja.
Ja, natürlich, das war so ein bisschen eine Kultfigur und der hat ja auch einen ganz lieben Ausdruck gehabt, also vom Gesicht her, vom die Augen und das war wirklich toll gemacht, wie der Hund dargestellt worden ist als Puppe. Und das hat auch irgendwie gewirkt auf die Kinder, also wenn ich, weil der hat einen Reiz ausgestrahlt und der war liebvoll. Wenn ich heute manchmal Puppen sehe, die sehen gruselig aus, das ist, finde ich, nicht gut eigentlich, ne? Muss ich sagen, für Kinder.
Ja.
Also Puppen müssen irgendwie was Warmes ausstrahlen, irgendwie von der Ästhetik und von der Sache her irgendwie was Schönes.
Mhm. Ich habe immer gelacht, das muss ich auch, wenn ich sage, wenn ich mal, ich habe die DDR-Puppen und das DDR-Kinderfernsehen aufgesogen, damit ist man groß geworden, das habe ich geliebt. Aber die ein oder andere Figur in der Sesamstraße fand ich auch lustig.
Und ja, natürlich, Bertolt Brecht und das kam ja
das Krümelmonster.
Krümelmonster das, ja. Oder ja, ja. Der aus der Tonne und weiß ich was ja, alles, da war eine Gestalt. Nee, das haben wir.
Kermit der Frosch, das hat einem schon gefallen, die waren auch lustig, ja, muss man sagen.
Wir haben ja auch, also in Berlin viel Fernsehen geguckt, auch viel damals Westfernsehen.
Konnte man ja auch ein bisschen vergleichen, ne?
Ja, das war auch beruflich manchmal. Also ich meine, Westfernsehen lief bei uns sehr, sehr oft, weil da war ich als Kind die Serien gesehen, ob das Lassie war oder Fury, den ganzen Quatsch.
Flipper, ja.
Flipper war da nicht mehr so ganz, also Fury und Lassie waren so mehr meine Zeit. Oder dann eben später der Beat Club und
Musikladen
ja. Und so weiter. Ja, und aber Kindersendungen wurden eben auch geguckt, schon aus beruflichen Vergleichen.
Ja. Und da fand ich damals immer, der NDR hat ein schönes Nachmittagsprogramm gemacht mit diesem Lesewurm.
Ja, ja.
Lemmy und die Schmöker. Da hat man auch den Kindern das Lesen nahegebracht
richtig,
und
richtig,
sowas. Ja.
Richtig.
Das fand ich sehr gelungen, auch im Abstand noch. Ja,
ja, auf jeden Fall. Da gab es auch gute Sendungen. Mein Vater hat auch immer versucht, ich sag mal, nie irgendwie mit einem erhobenen Zeigefinger den Kindern das beizubringen, du musst, sondern er hat es immer versucht, auf eine Schiene zu legen, die die Kinder interessiert, aber wo sie sich nicht gegängelt fühlen, hat er nie gemacht. So hat er auch seine Drehbücher geschrieben. Also es war viel Bildung drin, schon in diesen Armgrüßen von Thaddäus Punkt mit Reisen ins Land.
Ja.
Die Kinder wurden also aufgeklärt, was es alles gibt.
Genau, waren
aber es war
in der Pfefferkuchenstadt Pulsnitz. Das war zum Beispiel
eine ja, unter anderem
Geschichte. Ja. Ja.
Aber es kam nie der Zauberbleistift als Keule. Das ist nie gewesen, sondern der war beliebt. Und ich finde, so muss man ja auch agieren, dass man Kindern irgendwo ja, Liebe und Freude was beibringt, wo sie das dann auch schlucken und sagen, okay, das ist super und das gefällt uns. Da gibt es heute auch einige Sendungen, leider nicht mehr so viele, aber im Ansatz ist das schon ganz okay.
Mhm. Hattet ihr mal einen echten Struppi?
Nein.
Das ging nicht, weil deine Eltern auch viel unterwegs waren, nicht?
Also meine Oma, also die Mutter meines Vaters, die hatten einen Dackel.
Der hieß Struppi?
Nee, der hieß nicht Struppi. Ich weiß nicht, wie der hieß. Also das war auch so ein lustiges Vieh, wenn der geträumt hat, lag auf dem Rücken und hat alle Viere gestrampelt. Also war Lust der Dackel. Ich hatte Haustiere, vom Hamster über Fische bis zum Wellensittich. Der Wellensittich war der Liebling meines Vaters, weil der saß bei meinem Vater, wenn er Manuskripte geschrieben hatte, manchmal so auf den Kopf und hat dann zugeguckt oder hat auch mal am Bierglas genippt. Dann hat er runde Augen gekriegt, der Wellensittich, und hat viel gesprochen. Der hat den Dialekt meines Vaters nachgemacht, was sehr lustig war.
Wie hieß der Wellensittich?
Jackie. Waren Männchen, die konnten ja nur besser sprechen. Und ja, das war so ein Hausbegleiter als Tier. Also Tiere waren irgendwie auch immer präsent.
Hat dein Vater die Elster auch geführt?
Ja, natürlich.
Ja.
Ja, ja, bis zum Schluss.
Okay. Ja. Und Fuchs und Elster waren ja sogar mal Gastgeber eines Kesselbuntes.
Richtig, die waren im Kesselbuntes auch. Dann, ja, haben ein paar Sketche gemacht. Dann sind ja Heinz Schröder, mein Vater, dann noch rausgekommen, haben draußen noch so ein bisschen sich nett unterhalten und ein bisschen Quatsch gemacht und so weiter. Ja, an den Kessel kann ich mich da ganz gut erinnern, genau.
Das war
Stimmt.
Wunderschön,
ja.
Das war wunderschön.
Ja.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Andreas Fülfe für diese vielen Erinnerungen und Andreas, alles Gute für dich und bleib vor allem schön gesund.
Ja, das wünsche ich auch und man sieht sich irgendwie wieder, hoffe ich. Ja.
Und jetzt noch für Klein und Groß ein Fuchs- und Elster-Auftritt aus dem Sandmännchen-Abendgruß. Heinz Schröder als Fuchs und Heinz Fülfe als Frau Elster.
Oh, das riecht gut, oh, das riecht fein. Bald werden die Pfefferkuchen fertig sein. Ach, guten Abend, Kinder. Ja, nun ist wieder Pfefferkuchenzeit. Und wenn man die ersten bäckt, gibt man sich ganz besonders viel Mühe. Och, Füchslein, och, du kannst zufrieden sein. Alle sind gut gelungen. Nun hinein mit euch in den Ofen. Herein.
Guten Abend, mein Lieber. Riecht das aber gut. Wenn mich nicht alles täuscht, dann riecht es nach Pfefferkuchen.
Sie täuschen sich nicht, meine Liebe. Ich habe Pfefferkuchen im Ofen.
Wundervoll. Da kann ich Ihnen ja gleich beim Verkosten helfen.
Ehe wir ans Verkosten denken können, dauert es noch ein Weilchen. Sie können mir bei den anderen Dingen helfen.
Gern. Was soll ich tun?
Zuerst mal den Schnabel aus der Teigschüssel nehmen.
Ach, ja, auch mal sowas.
Ja, und nun passen Sie auf, dass die Pfefferkuchen nicht zu dunkel werden. Ich gehe in den Schuppen Holz holen. Aber Vorsicht mit meiner Ofenschlange.
Ja, ja, gehen Sie nur. Ich werde schon alles richtig machen. Moment mal. Was hat Herr Fuchs eben gesagt? Vorsicht mit der Ofenschlange? Ja, ist denn Herr Fuchs total übergeschnappt? Hält sich eine eigene Schlange? Dabei weiß er doch genau, dass ich keine Schlangen leiden kann. Ach du meine Güte. Auch das noch. Wie soll ich denn den Pfefferkuchen rausziehen, wenn irgendwo am Ofen diese Schlange lauert, von der man nicht einmal weiß, ob sie mir freundlich gesonnen ist? Ach du große Heuschreck, das war sie, wo Herr Fuchs nur bleibt.
Assassas, Kreuzspinne und Kreuzschnabel, die Pfefferkuchen. Assassa, nein, das ist ja zum aus dem Pelz fahren. Verdorben, alles verdorben. Warum haben Sie das Blech nicht herausgezogen?
Wollte ich ja, aber da hat diese Ofenschlange mit den Zähnen geknackt. Fürchterlich, kann ich Ihnen sagen. Mir sträuben sich jetzt noch sämtliche Federn.
Wollen Sie mich veralbern? Wo soll hier eine Schlange sein?
Ja, woher soll ich wissen, wo sie jetzt hockt? Jedenfalls komme ich nicht eher hinter diesem Stuhl vor, bis Sie die Schlange in einen Karton gesperrt haben.
Bin ich nun verrückt, oder Frau Elster?
So eine Unverschämtheit. Haben Sie nun eine Schlange oder nicht?
Nein.
Merkwürdig. Weshalb sagen Sie dann zu mir, Vorsicht mit der Ofenschlange?
Damit Sie sie nicht kaputt machen. Nein, wie komisch. Sie hat Angst vor meiner Ofenschlange.
Ich möchte bloß wissen, was es da zu lachen gibt.
Meine Liebe, es ist wirklich zu komisch. Sehen Sie mal her, davor haben Sie sich gefürchtet.
Das ist Ihre Ofenschlange?
Bei meinem Fuchsschwanz, ja. Selbst gebastelt. Aus grünem und rotem Papier. Die Papierschlange wird durch die aufsteigende Ofenwärme bewegt. Daher nennt man sie auch Unruhe. Oder wie ich, Ofenschlange.
Ach du meine Güte.
Hast du Lust auf noch mehr Geschichten? Bestimmt gefällt dir auch Unser Sandmännchen. Hier hörst du Geschichten von Jan und Henry, Rita und dem Krokodil, Kalli und vielen anderen. Und zu jeder Geschichte gibt es auch ein Lied. Außerdem kannst du raten, mit welchem Fahrzeug das Sandmännchen zu dir kommt. Unser Sandmännchen.
Für Kinder ab 4.
In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Soweit unser Podcast rund um Heinz Föfe, der das DDR-Kinderfernsehen mit vielen Ideen belieferte. Vielen Dank für Ihr Interesse und wie immer würden wir uns freuen, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen und sich weiter umhören in unserer ARD-Audiothek. Sie finden einfach Zugang über die App zur Audiothek oder über unsere Internetseite mdrsachsenradio.de. Da kann ich Ihnen zum Beispiel weitere Themen aus der Exquisit-Reihe empfehlen. Meine Kollegin Imme Tröger hat sich zum Beispiel mit der Geschichte der DDR-Nationalhymne beschäftigt. Und hier, wie immer noch der Hinweis, bei Fragen und Anregungen, wen wir mal einladen sollten ins Ostmagazin Exquisit, können Sie uns gern einen Tipp geben über unsere E-Mail-Adresse exquisit@mdr.de. Ich bin Frank-Michael Bauer. Vielen Dank fürs Reinhören und Weitersagen. Bleiben Sie gesund und neugierig. Bis zum nächsten Mal.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen. Lust, noch mehr zu entdecken?
Wie geht's weiter in der Lausitz nach dem Kohleausstieg?
Was bleibt von uns, wenn wir mal sterben?
Und wie sieht eigentlich die Zukunft des Handwerks aus?
Ich bin Sina Peschke.
Ich bin Thomas Lobau.
Und ich bin Jan Kummer.
Wir sprechen mit unseren Gästen über die Fragen, die Sachsen beschäftigen.
Dienstags direkt, der Podcast von MDR Sachsen.
Hören Sie rein in der ARD Audiothek.
Und überall, wo es Podcasts gibt.
Ach du meine Güte!